Und manchmal, dass man vielleicht auch nicht so viel überlegt. Also, dass man manchmal einfach sagt, wenn man eine Chance bekommt, dass man sagt, okay, das packe ich jetzt, das mache ich jetzt. Oder jetzt stehe ich auf die Bühne und jetzt zittern halt meine Hände oder zittert halt meine Stimme, aber jetzt präsentiere ich da etwas. Und da sind Frauen halt, da muss man sie schon noch manchmal 200 Mal bitten. Ja, ein bisschen mehr Improvisationen. Also, ja, die Chance packen.
Das ist mal ehrlich, der Podcast. Susanne Lebrumont ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau vom Schweizer Medienunternehmen SoMedia. In ihren Kolumnen schreibt sie sehr persönlich, ehrlich und verletzlich über das, was sie antreibt, mit was sie hadert oder beispielsweise auch über ihre ADHS-Diagnose mit über 50. Wie geht das, Führung und Verletzlichkeit, Niederlage und Erfolg, Familie und Ambitionen? Über all das haben wir miteinander geredet. Viel Spass. Du bist sehr engagiert beruflich, schon immer gewesen. Du hast eine Familie. Von außen sieht das manchmal aus, nach die kriegt einfach alles unter einen Hut. Du tust aber selber in deinen Kolumnen tust du eigentlich sehr deutlich sagen, dass das nicht so einfach ist, wie das vielleicht von außen aus sieht. Warum ist dir das so wichtig, um das auch so zu sagen?
Wieso ist mir das so wichtig, Anja? Das ist, es ist mein Lebensweg. Und also wichtig ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist wie, ich reflektiere viel über mein Leben. Ich habe Psychologie studiert und habe auch viele Freunde aus dem Psychologiekuchen, sage ich mal. Und das ist für mich einfach etwas, was einfach zum Leben dazugehört. Also, und das ist auch nichts, wo ich zur Schau stelle oder so. Ich finde, das Leben ist einfach ein Auf und Ab oder das Leben ist ein Weg. Mhm. Sag ich mal, und da gehört Erfolg dazu, da gehören Krisen dazu. Ja, und das gehört einfach zu meinem Leben und zu meinem Lebensweg dazu.
Also ist es gar kein bewusster oder für dich ein völlig natürlicher Entscheid gewesen, dass du auch all das teilst mit den Leuten draussen?
Ja, also vielleicht, wo man mich angefragt hat, um die Kolumnen zu schreiben, da habe ich zuerst die ersten zwei, drei Kolumnen geschrieben und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich mal endlich eine Plattform, wo ich kann sagen kann, was ich für ein super Hirsch bin. Und dann, als ich die ersten zwei Kolumnen geschrieben habe, eben super Erfolg und Studien zitiert und als ich es selber durchgelesen habe, habe ich gedacht, Jesus Gott, das ist ja so langweilig und das bin überhaupt nicht ich, das hat mit mir null zu tun. Und dann habe ich gedacht, nein, was bewegt mich im Moment wirklich? Und dann habe ich das angefangen zu schreiben und ich tue das ja auch immer gegenlesen lassen. Also, es ist immer mein Mann, der das als erstes gegenliest. Und dann ist der CEO von der SoMedia, der Thomas Kundert. Also es sind immer so 6 bis 8 Augen im Prinzip. Mhm. Und sicher auch die irgendwo drin vorkommen, die tun es auch immer gegenlesen. Ja, und dann habe ich zum Teil einfach auch sehr gute Rückmeldungen, auch sehr kritische Rückmeldungen gekriegt. Dann habe ich gedacht, nein, das stimmt für mich. So bin ich und ja, ich will mich auch nicht verstellen oder etwas vorlügen der Welt. Mhm.
Aber ich finde das mega schön, wie du das Bild darstellst dann von einer Frau, die eben sehr erfolgreich ist im Beruf. Sie schüttelt schon so ein bisschen den Kopf oder gewackelt mit den Schultern. Und auch Familie managt natürlich nicht allein, sondern mit Partnervätern. Mhm. Also Väter, ich meine, weil du in einer Patchwork-Situation lebst.
Genau.
Wieso schüttelst du den Kopf, wenn ich sage, sehr erfolgreich?
Weil man, glaube ich, das eigene Leben nicht immer als sehr erfolgreich anschaut. Weil man halt auch mit vielen Niederschlägen oder vielen Krisen konfrontiert ist. Und dann immer denkt, ja, okay, also mein Leben ist ja, wie ich glaube, alle Leben sind einfach ein Auf und Ab.
Ja.
Und darum würde ich jetzt, ich würde viel Schönes, was ich auch gelernt habe, oder viel Wertvolles, was ich gerade in Krisenzeiten und in Niederlagen erlebt habe, würde ich wie negieren. Mhm. Wenn ich einfach würde sagen, ich bin super erfolgreich. Also ja. Das, ja, weil ich finde auch, man kann auch erfolgreich scheitern. Man kann erfolgreich, ja.
Total. Gibt es dann so eine Situation, wo du sagst, okay, da bin ich wirklich erfolgreich gescheitert?
Ja, das habe ich auch schon geschrieben. Also so 17, 18, wo zu Medien wirklich, sage ich mal, das ist wirklich die grösste katastrophale Situation gewesen, unternehmerisch. Das ist sicher mein erfolgreichster Scheitern gewesen, aber auch, nein, ernsthaft, das ist auch meine beste Zeit gewesen, Anführungs- und Schlusszeichen, weil dort habe ich gemerkt, wie viel mir zur Medien bedeutet, also am Herz, wie stark ich emotional an das Familienunternehmen gebunden bin und wie viel Engagement ich auch bereit bin, zu geben, also wie viel, dass ich bereit bin zu leisten, wie auch das Team zusammengehabt hat. Also es ist niemand dann, sage ich mal, austreten oder von Bord gegangen und hat gesagt, nein, das funktioniert nicht, sondern wir sind alle zusammengestanden, haben wie gesagt, hey, das schaffen wir. Und auch das Learning daraus. Und ich, auch, ich sage heute auch viel, und Thomas Kundert oder so, ich sage ihm, hey, das habe ich gehabt, das habe ich erlebt, das ist mir bis in die Knochen eingefahren, das ist wie ein Teil von meiner DNA, aber das war so heilend für mich gewesen und das hat mich so bodenständig gemacht und auch eine Art wie demütig fürs Leben. Und im Nachhinein ist das auch, so blöd das klingt, eine super Erfahrung gewesen. Mhm. Und ich habe auch gesagt, das Programm habe ich gehabt, das passiert mir nie mehr, hoffe ich. Mhm. Also, oder die Scheidung ist auch, sage ich mal, habe ich heute zum Teil noch schlechtes Gewissen gegenüber den Kindern. Ich würde so sagen, Scheidung und zur Medien, die an dem Tiefpunkt war.
Ja, ja. Also die Scheidung, gegen, hast du ein schlechtes Gewissen gehabt, dass, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, dass wir es nicht angebracht haben.
Ja.
Das, ja. Gibt es aber auch Sachen, wo du findest, das habe ich, bin ich eben nicht erfolgreich gescheitert, sondern da habe ich wirklich etwas grandios gut gemacht?
Also, grandios gut gemacht? Wie meinst du? Also da bin ich jetzt wirklich erfolgreich
gewesen? Ja, oder da habe ich jetzt wirklich, eben bin ich nicht gescheitert damit, sondern da habe ich die richtige Wahl getroffen oder habe es im richtigen Moment richtig reagiert?
Jesus Gott, das dann im richtigen Moment. Also ich denke, bei der Wahl von meinem zweiten Mann, oder, da finde ich, da habe ich eine super Wahl getroffen. Oder ja, ich finde es recht lässig mit den Kindern. Da habe ich das Gefühl, da habe ich... Nein, wir haben heute ein recht gutes Verhältnis miteinander. Oder auch aus dieser Krisenzeit, da haben wir uns recht nüchtern zusammengesetzt, Thomas und ich. Und dann den Plan geschmiedet und dann wirklich sehr, sage ich mal, cool auch, wie das, ja, Schritt für Schritt haben wir die so Media wieder wie neu positioniert. Mhm. Aber das machen viele Unternehmer, oder? Mhm. Es gibt viele Unternehmen, die in Krisenzeiten sind, die dann wieder in Höchst raufkommen und dann wieder in Krisen schlittern. Mhm. Ja.
Also für die zuhören, der Thomas Kundert ist der CEO von Social Media.
Genau, ist ja. Der CEO. Ja.
Genau. Eben, du hast so ein bisschen angetönt, ihr geht bei anderen Medienhäusern schauen, wie sie es machen.
Ja.
Bist du jetzt als Führungsperson auch jemand, der bei anderen Führungspersonen schaut? Wie macht ihr es? Was kann ich mitnehmen von diesen Arten, wie ihr führt?
Ja, also das mache ich sehr stark. Und nicht nur in der Medienbranche, also das finde ich auch sehr spannend, um andere Medienhäuser zu besuchen, aber ich finde es auch extrem spannend, ganz andere Branchen, ganz andere Unternehmungen, ganz andere Führungskräfte oder überhaupt von Menschen generell. Also ich finde es jetzt auch cool, mit dir zusammen zu sein, wie jetzt dein Lebensweg war. Du bist ja auch bei der NZZ gewesen, mhm. oder bist im Sport gewesen, ist auch eine ungewöhnliche Karriere.
Ja.
Und als Frau, ich weiß auch nicht, wie du das erlebt hast, oder? Und die Medienhäuser in der Schweiz sind ja lange Zeit und teilweise immer noch sehr, sehr patriarchal, sehr, sehr mhm. männlich geprägt.
Mhm. Ja, ich finde es wahnsinnig unterschiedlich und es kommt dort gerade extrem auf Führungspersonen drauf an. Und ich habe immer Führungspersonen gehabt, die einfach gesagt haben, mach, tun. Wo ich ganz jung war, sogar wenn ich mal gescheitert bin oder einen Text geschrieben habe, wo auf arge Kritik gestossen sind, wo mich auch so ein bisschen schnell unter die Fittich genommen haben oder mir beigebracht haben, wie man umgeht mit Scheitern, dass das nicht ein Weltuntergang ist, dass das nicht einmal als Mensch komplett in Frage stellt. Und ich glaube, ohne das wäre es schwierig gewesen. Oder jemand, der die ganze Zeit wie das Gefühl hatte, es ist nie genug. Mhm. Ich glaube, das ist, finde ich, für Führungspersonen mega wichtig, das Abwägen, wo muss ich eine Person pushen, mhm, und wo muss ich ihnen aber auch das Gefühl geben, hey, es ist im Fall gut genug. Es ist so, dass, ja, wenn ich andere Beispiele gesehen habe von Medienbranchen oder auch anderen Branchen, wo du wie merkst, das ständige Nachhecheln und immer das Gefühl haben, es lange noch nicht, das ist unschwierig.
Aber kommt denn das von der Führungsperson oder ist das auch die eigene Persönlichkeit, die das ausmacht?
Ich habe das Gefühl, es ist oft etwas, was schon in der eigenen Persönlichkeit drinnen ist. Und eine Führungsperson kann das einfach so stark kützeln, vielleicht auch unbewusst. Ja, dort ist die Frage, wo liegt es in der Verantwortung von der Führungsperson, um auch zu sagen, ich weiss, du hast die Tendenz, mhm, zum so ein bisschen People-Pleaser sein oder zum dich ausbrennen. Ich muss dich ein bisschen bremsen. Mhm. Ja, aber ich glaube dort, also ich bin wirklich dort, ich bin eher, mein einer Chef hat immer gesagt, du kommst anderthalb Jahre und sagst, mir ist langweilig, ich will wieder irgendetwas Neues übernehmen. Also er hat das belustigend gesagt, aber aha, es ist tatsächlich halt immer so gewesen.
Und das war immer im eineinhalb Jahr ein Rhythmus gewesen?
Ja, etwa, ja. Dann, ja. Also ich habe einfach mal gesagt, ich will eine andere Aufgabe noch zusätzlich übernehmen oder ich will eine Weiterbildung machen.
Cool.
Ja, ja, es ist einfach so das Triebene sein.
Ja.
Und mir hat eben gerade jetzt zum Beispiel bei der NZZ, also erstens im Sport natürlich geholfen, einfach der Austausch mit anderen, viel auch Frauen, Steffi Buchli war dort gewesen, oder ja, Nicole Vanderbrück vom Blick oder so, ja, wo du hast gewusst, du kannst dich mit ihnen austauschen und fragen, mit was kämpft ihr, wie macht ihr es, aber es hat auch viele Männer gegeben, wo du hast können fragen, hey, mit was hadert eigentlich ihr, zweifelt ihr eigentlich auch die ganze Zeit, ob ihr das wirklich könnt, da, was ihr da macht. Und in der NZZ intern haben wir eine Volontärinnen Gruppe gehabt, es hat ein paar Männer gehabt, wo wir uns wirklich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir reden über alles, auch über Löhne, über Arbeitspensum, über Gepflogenheiten.
Cool.
Das hilft extrem. Ja. So die eben sich zusammen tun und reden miteinander und fragen. Darum, mhm, finde ich es eben auch deine Kolumnen, auch wenn es für dich vielleicht banal ist, dass du sagst, du schreibst einfach von dir.
Ja, es ist für mich banal.
Ja.
Das ist der richtige Ausdruck. Ja. Es ist banal.
Das hast du mir eben, als ich dich angefragt habe für einen Podcast, hast du gesagt, ja, ich finde es ein bisschen banal, es ist ja einfach mein Leben. Ja. Und dann habe ich gefunden, ja, aber wenn eine Person in dieser Führungsposition mit diesem Lebensweg halt auch sagt, natürlich hadere ich, natürlich habe ich das Imposter-Syndrom, natürlich hadere ich mit dem Muttersein, dann ist das einfach ein anderes Gefühl. Und ganz viele Menschen, was sehe ich in unserer Community immer, haben das Gefühl, sie sind allein mit,
ja,
dem. Oder ich habe gerade gestern Abend mit jemandem geredet und gesagt, weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann das, ich mache seit 10 Jahren, schaffe ich an etwas, aber ich habe das Gefühl, ich kann das eigentlich gar nicht. Mhm. Und denkst du, wie verrückt muss das Gefühl sein?
Mhm. Ja. Ja, das habe ich auch. Und wenn du jetzt gerade Steffi Buchli und die ansprichst, ich habe eben auch so Freude, wenn ich so wie die nächsten Generationen sehe, wo wieder viel, sage ich mal, auch im Aussehen viel bunter sind, viel, mhm, farbiger, viel eigenständiger sind. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich dann viel mehr noch an einem Rollenbild von einer Frau unterworfen, wie das gesellschaftlich vielleicht verlangt worden ist.
Mhm. Ist das auch, liegt es auch ein bisschen am Kanton Graubünden, dass es dort mehr erfordert war, dass man sich anpasst, oder?
Ich habe das Gefühl, aber ich kenne natürlich den Kanton Graubünden nicht in seiner ganzen Farbheit, mhm, in seiner ganzen Schrille. Also da haben wir ja auch, wir haben so eine LGBTQ-Bewegung, ja, die ich unglaublich faszinierend finde. Aber in meiner Generation habe ich das schon das Gefühl. Und vielleicht, wenn ich noch darauf zurückkommen darf, wieso, dass ich immer so viel geschafft habe oder so viel gegeben habe. Ich habe als Mädchen, also ich habe letztens mit zwei Unternehmerinnen besprochen, ich habe als Mädchen meine Umgebung und vor allem die Frauen in der Tendenz immer so ein bisschen als abgelöst wahrgenommen, mhm, oder in ein Rollenbild gequetscht wahrgenommen.
Ach, spannend.
Und auf der anderen Seite habe ich dann meinen Vater gesehen und viele Männer, die so mit viel Freude, mit viel Krachen, auch mit viel Strittigkeiten, aber immer so strahlend heimgekommen sind, wo ich als Mädchen immer gedacht habe, Wenn ich meinen Vater angeschaut habe oder andere Männer, das will ich. Ja. Und wenn ich zum Teil die Frauen angeschaut habe, nein, das ist nicht mein Leben.
Sind denn bei dir die Frauen, die abgelöst waren, weil sie mehrheitlich für Care-Arbeit zuständig waren oder weil sie einfach Teilzeit irgendetwas gemacht haben, um ein bisschen zu machen? Oder nicht weitergekommen sind beruflich. Was hast du das Gefühl, ist das abgelöst gewesen?
Also ich glaube beides. Eben das mehr etwas, also die Care-Arbeit, die mich auch überhaupt nicht interessiert. Mhm. Also, und ich will das auch nicht werten. Also
nein, es geht, genau.
Es gibt Menschen, die da völlig drin aufgehen und mir löst das einfach total ab. Ja. Nur schon der Gedanke. Oder eben die das Teilzeit geschafft haben oder die dann irgendwo im Coop oder Mikro am Morgen um 9 Uhr so mit dem Wägeli ganz langsam um Gestell herumgefahren. Nein, und das triggert mich wie heute noch.
Ja.
Das ist etwas, was mich, und das ist ja auch nicht ganz normal.
Ja, also du hast sicher einen Leistungsgedanke mitbekommen als Kind zu Hause, der auch jetzt ein bisschen weg vom, in Anführungszeichen, Gesunden ist.
Ja, und, ja das denke ich auch.
Ja.
Aber gleich eben, wie du sagst, es ist ein unglaubliches Privileg und es ist etwas, was mich unglaublich inspiriert und mir wahnsinnig Freude macht.
Ja.
Und da haltet man dann auch die gewissen gesellschaftlichen Vorurteile oder Vorbehalte auf, wo man dann halt, wo dann das ganze Spiel oder das andere Lebensmodell mit sich bringt.
Ja. Aber ich fand mega spannend, du bist ja dann irgendwann zurückgekommen zu so Media. Und dann habe ich in einem Porträt über dich gelesen, dass du am Anfang wirklich so auch den patriarchalen Führungsstil so ein bisschen übernommen hast von deinem Vater. Mhm. Wie lange hat es dann gebraucht, bis du deinen eigenen Stil gefunden hast?
Also ich habe dann relativ früh mit einem Coaching oder Psychotherapie oder wie man dem auch immer sagt, angefangen. Weil das auch schon im Studium ist das eigentlich, also für uns Psychologen ist das ja nichts exorbitant.
Ja.
Und dort habe ich dann wie angefangen, auch über Führungssituationen zu reden oder auch über meine Situation als Mutter.
Was willst denn du für eine Führungsperson sein?
Also ich will jemand sein, wo eigentlich, Susan Wille hat das letztens so schön gesagt in einem Statement, sie hat gesagt, Arbeit soll Freude machen. Oder Arbeit macht Freude. Also sie hat das so direkt und klar kommuniziert. Und ich gewundert habe, Susan, ich finde das so cool. Ja. Das möchte ich vermitteln. Ich möchte aber auch vermitteln, dass man im Leben, wenn man das will und wenn man gute Arbeit will machen, dass man dann auch viel muss investieren. Also ich habe etwas gegen die Influencer oder, Entschuldigung, also nicht gegen alle, aber ich habe manchmal das Gefühl, bei gewissen Menschen, es ist so oberflächlich und so von einer Leichtigkeit prägt, dass ich manchmal denke, hey, da steckt einfach auch Knochenarbeit dahinter. Und ich weiß nicht, wie siehst du das, Anja, aber ich glaube, wenn man irgendwo will gut werden, dann braucht es einfach, Entschuldigung, fucking viel Arbeit.
Ja.
Und das ist nicht glamourös.
Ja. Und ich glaube aber, das ist ein Bild, das falsch transportiert wird. Gerade von InfluencerInnen oder so. Weil dort so viel Arbeit dahinter steckt, wo die einen auch ehrlich zugeben. Also ich habe mal einen Podcast gemacht mit Saturday and Sunday, wo sie ja sagen, also es ist ihre Arbeit ist sehr oft, klar, sie machen sie nachher Filme, aber sie haben 300 Videos dreht, bevor sie überhaupt dann mal ihre Kanäle hatten und bevor dort mal Leute drauf gekommen sind. Das sind, glaube ich, 8 Jahre, wo sie geschafft haben für das, den Erfolg, den sie jetzt haben. Und dort finde ich es mega schön, eben wenn auch so bekannte InfluencerInnen wirklich sagen, was eigentlich dahinter steckt und wie oft man etwas muss neu aufnehmen muss. Und ich glaube, von der Kim Kardashian ist auch mal transportiert worden, wie viele Fotos sie macht, bis sie dann eins auswählt. Und ich denke, oh mein Gott, ich würde nie 1000 Fotos machen und mich dann durch die durchscrollen. Ja, das fände ich schön, wenn man das wirklich auch würde sagen. Und es gibt als Führungsperson nichts, was mich wahnsinniger macht, wenn ich ein Feedback geben, also wirklich nicht ein Feedback, meine Meinung, sondern das ist wirklich ein klarer Fehler. Und dann schreibt sich die andere Person das nicht auf. Dann ist man bei mir ziemlich fast schon unten durch.
Okay.
Weil ich so finde, es ist, also Weiterentwicklung ist einfach Arbeit. Und also aus, man kann sich's merken. Und wenn ich dann sehe, es ist wirklich keine Bereitschaft da, um die Arbeit reinzustecken, dann habe ich einfach auch keine Bereitschaft, um meine Zeit reingeben, um jemanden weiter pushen.
Ja, und wie du sagst, dass man sich, ich sage das auch viel, den Menschen in den Social Media, dass man sich von Niederlagen nicht stoppen lässt.
Ja.
sondern dass man dann wieder, und das sage ich auch meinen Kindern immer, und ihr steht wieder auf, und ihr könnt das aber auch reflektieren und sagen, eben, was ist da passiert, wie eine Checkliste, okay, das passiert mir nicht mehr.
Ja.
Und dass man sich auch Hilfe holt.
Ja.
Also, oder hilft, dass man das mit Kollegen oder Freunden oder Coaching oder so bespricht, dass man dem auf den Grund geht und sagt, okay, eben, und jetzt weiterlaufen.
Ja.
Das finde ich wichtig. Aber dass man, ich finde es auch ganz wichtig, dass jeder Mensch hat den gleichen Wert.
Ja.
Und man ist immer auf Augenhöhe und man tut nicht abheben, finde ich etwas vom Schlimmsten. Ja. Oder Arroganz finde ich etwas vom Schlimmsten. So eine Art Inspirierendes auf gewissen Ebene. So, das wäre mein ja. Wunsch.
Ja, ja. Ja, und ja. Das hat die Bereitschaft eben zu, dass die Verletzlichkeit, Ehrlichkeit, Selbstreflexion, das ist mega wertvoll. Mhm. Und auch eben die Perspektive wechseln, manchmal. Das ist... Das ist auch wahnsinnig schön. Und gerade jetzt eben, wenn wir es haben von Frauen mit Ambitionen, die auch je nachdem noch Familie haben, man kriegt es nicht wirklich alles unter einen Hut.
Nein, ich finde, das ist eine Illusion.
Ja, das ist eine komplette Illusion.
Ja.
Und dass man das auch wie, also ich finde, je mehr man das sagt, desto weniger haben andere den Eindruck, das muss doch irgendwie gehen, nur ich schaffe es nicht.
Das ja, ist habe ich auch lange Zeit Gefühl. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Hey, ich glaube, ich bin in gewissen Sachen sehr tolerant mit mir. Eben gerade so was Haushalt, Ordnung, all das, was jetzt die Kinder essen, dann essen sie halt mal dreimal Nüdeli Blut oder irgendwie habe ich nicht das Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter. Ich glaube, das habe ich recht loslassen können, wo ich merke, ich glaube, ich kann schon sehr dankbar sein, dass ich das offenbar nicht habe, der innere Kritiker, der so etwas verlangt. Mhm. Das hat geholfen.
Ja, aber das ist ja genau, finde ich, zum Teil das Thema bei den Frauen. Aber sie müssen perfekte Ehefrauen, perfekte Hausfrauen, perfekte Geschäftsfrauen, perfekte Mütter. Oder eben nicht perfekte Mütter sein. Also eben Karriere mit Kind, ohne Kind.
Ja, und man darf nicht merken, dass sie Kinder haben.
Genau. Weder äußerlich noch irgendwie im Stresslevel. Ja. Oder, ja. Und das finde ich, ja. Und irgendwann sagt man, wissen Sie was, ich lebe jetzt einfach mein Leben so, wie ich es für richtig halte. Und wenn er mental nehme, ist das okay. Und wenn nicht, ist das auch okay.
Ja. Wie hat denn dein Kinderhaben dich im Arbeitsleben geprägt?
Wie hat mich das geprägt? Ich hatte ja immer sehr easy Schwangerschaften. Also ich habe eigentlich immer bis zum letzten Tag geschafft. Und dann bin ich da in das Spital und habe die Kinder.
Ja.
Es ist immer so ein bisschen also ich hatte auch wahnsinnig Glück gehabt. Und am Anfang habe ich es relativ easy gefunden, weil ich die Kinder, also Mutterschaftsurlaub ist etwas vom Schlimmsten gewesen, Anja, für mich. Ist das für dich auch? Ich habe gedacht, habe ich gefunden, das ist eine völlig absurde Institution.
Ja, also nicht, weil man dann geschützt ist, sondern weil... Also ich habe einfach irgendwann wie gesagt, es ist so langweilig.
Ja, ich auch. Also nach dem zweiten Tag habe ich das Kind oder den Golf gepackt und habe ihn auf den Sitzungstisch gestanden und dann habe ich angefangen zu arbeiten.
Ja.
Und dann ist ja die Hebamme gekommen, kommen dann einmal heim, oder? Und dann hat sie gesagt, das ginge ja gar nicht, wenn ich da arbeite. Dann habe ich gesagt, ja, aber es sagt mir, also ich werde halb depressiv daheim.
Ja.
Und nachher habe ich es dann eher streng gefunden. Also meine Kinder sind 17 Monate auseinander.
Oh wow.
Und dann habe ich es dann eher streng gefunden, wo es dann eben die viele, also dann werden sie ja krank oder eben dann können sie nicht in die Krippe mit 38. Also das habe ich dann eher eine anspruchsvolle Phase gefunden. Ja. Aber es hat für mich auch, also ich hätte nie gedacht, dass mir Kinder so viele Wurzeln gibt.
Ja.
Dass das mir so auch identifiziert, dass das auch so viel Freude macht, Mutter sein und auch mit den Kindern zusammen sein. Aber auf der anderen Seite hat es mich auch wie erschreckt, wie viel Raum das in meinem Leben einnimmt und wie verschiedene Kinder auch sind und wie viel Sorgfalt. Und ich habe auch über Führung in der Erziehung, behaupte ich, extrem viel gelernt.
Oh, ehrlich?
Ja. Man muss, oder irgendwie müssen lernen, dass man sie wie muss eine Art inspirieren, ist falsch, aber wie eben so wie ganz sorgfältig wie soll ich jetzt, nein, du kannst das wahrscheinlich besser beschreiben, Anja, wie sagt man, sorgfältig führen? Oder?
Ja, oder, ich finde es schon schön, dass wir, wie gesagt, mehr begleiten als auf Augenhöhe. Halt mit ja. Also ich glaube, ich habe mit meinen Kindern auch früher schon geredet, wie, also halt nicht so du, sondern so sehr klar diskutiert, auch Gegenargument kriegt, auch mich selber reflektiert, ja. Ja, so auf Augenhöhe, ja. Dass man das Gefühl hat, wir sind da zwei Individuen und die dürfen Platz haben als Individuen.
Genau, ja. Und, ja, und ich finde, wie Beziehung, also ja. Das Vertrauen gegenseitig, das muss, es ist so ein Grundvertrauen, ja. Das man muss haben. Also ich habe nicht zuletzt zum Beispiel meine Tochter ins Internat gefahren, weil sie das wollen hat. Und für mich war das ein unglaublich schwieriger Schritt gewesen, aber ich muss wie vertrauen, dass das, weil sie das will, dass die Beziehung auch hebt ja. Und dass das der richtige Schritt ist für sie.
Ja. Wie alt ja, ist sie jetzt?
14.
Wow, und jetzt ja. Gesagt, Internat, ich
ja. Weiß. Ja. Und in ein hochkatholisches, ja. So in ein Jesuitenkolleg. Ja. Ja. Ja.
Ja. Aber einfach selbstbestimmte Entscheidung.
Ja, sie war wie von Anfang an so gewesen. Ja. Sie ist immer Tag, Tag, Tag.
Ja.
Ja. Ja. Kinder loslassen. Aber das habe ich viel in der Führungsarbeit, das finde ich, das habe ich gelernt als Mutter. Und das Verständnis heute finde ich für viele Väter oder viele Mütter sind letztendlich so eine Situation gehabt, wo ich irgendetwas wollte von einem Vater, und dann aufs Handy angerufen und dann habe ich im Hintergrund sein Kind gehört. Wo irgendwie habe ich irgendwie gehört, ciao oder so, und dann habe ich gesagt, tust du dein Kind verabschieden oder in den Kindergarten oder wie auch immer? Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt hänge ich mir auf und du läutest mir dann an, wenn du Zeit hast, weil das ist das Wichtigste, dass du ja. Das anständig, also nicht anständig, aber dass du dir die Zeit kannst nehmen. Und dann hat er zuerst gesagt, nein, komm, das machen wir jetzt. Dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht wichtig, ja. Das hat auch noch eine Stunde Zeit. Ja. Und ich glaube, so, auf solche Situationen hätte ich früher nie so reagiert. Ja. Hätte ich gesagt, so, jetzt, klar hast du jetzt Zeit, oder? Ja. Der Golf ist jetzt nicht wichtig. Ja. Nein, jetzt ja. Sage ich das ganze Ding.
Ja.
Und heute wird man immer sensibler, finde ich, als Eltern oder als Vater und als Mutter.
Ja, ja, und das finde ich mega schön, dass man das auch so klar benennt. Weil nur indem Führungspersonen ja sagen und sagen, hey, nein, das ist wichtig, dass du dir Zeit nehmen kannst. Oder natürlich können wir schauen, dass wir Sitzungen so setzen, dass du nicht nachher fast spät kommst und dein Kind abholen. Das hilft einfach enorm, um zu sagen, es ist wichtig und wir können darüber reden.
Aber Anja, ich habe immer noch das Gefühl, die Menschen haben einfach Mühe, um das klar zu deklarieren. Nicht? Oder um das auch zu trauen und zu sagen, nein, keine Macht, ich nicht da sein, weil ich das Kind irgendwie in die Kita fahren und das geht nicht. Ich kenne das ja selber, ich kann das nicht in die Kita fahren und sagen, so, jetzt Viertel vor 8, jetzt spazierst du dort rein und ja. Ich muss jetzt arbeiten. Manchmal ja. Braucht es halt 10-mal noch einen Kuss und Hack, Hack. Und
ja, total.
Das ist keine Maschine.
Ja, ja, und darum finde ich es eben so wichtig, was ich auch manchmal, wenn ich mit Firmen berate, jetzt also in anderen Positionen, dass ich sage, es ist toll, wenn das irgendwo in einer Leitlinie steht. Aber es muss halt gelebt werden und man muss es halt wie aktiv sagen und auch vielleicht, wenn es gibt ja manchmal das, dass man sagt, ah ja, wo ist er an der Sitzung? Ah, er bringt eben noch das Kind in die Kita. Dann wird es mit so einem Ton
genau.
Gesagt.
Genau.
Und dass man wie, ja. Das, wie aktiv sagt oder sagt, hey, wir würden gerne schon starten, er kommt später. Dass es so wertfrei ist, dass es gelebt wird, diskutiert wird. Aber ich glaube, dort habe ich vielleicht das gleiche Unverständnis wie du, weil ich finde, man kann doch irgendwie über alles reden. Und wenn eine Firmenkultur das wie so instrumentalisiert hat, dass man weiss, man darf alles ansprechen. Es kann vielleicht mal sein, dass es sagt, hey, look, jetzt wäre es wirklich wichtig, ja. Wir machen die Sitzung am 8. aus den und den Gründen.
Absolut.
Dann find ist das etwas anderes.
Ja. Nein, das finde ich auch.
Aber ja, dass das einfach irgendwie muss Platz haben. Ja, das wäre mega, mega ja. Schön. Und meistens eben, wenn du Unternehmen sagst, es ist super, wenn ihr den Leuten sagt, oder wenn neu mit steht, ja, wenn das Kind krank ist, dann darf man natürlich bis zu 3 Tagen daheim bleiben. Aber wenn dann die Person anruft und der Chef sagt, ach, okay, also Entschuldigung, das ist einfach psychologische Arbeit von dieser Person, Führungsperson an sich, dass sie nicht ihre Emotionen so platsch rauslässt,
ja.
Sondern
ja.
Vielleicht, oder sagt, hey, Moment, das ist jetzt gerade schwierig für mich. Ich bin jetzt gerade im Kopf am Sortieren, was wir wie anders verteilen müssen. Das hat jetzt aber nichts mit dir zu tun. Dann, genau. So, so auf die Meta-Ebene kommt.
Genau.
Aber für das braucht man halt wie so, also wirklich so ein bisschen Kommunikationstraining, was ja auch nicht schlimm ist, wenn man das nicht kann. Mm-mm. Aber ja.
Ja, aber dazu muss man sich auch gut kennen, oder?
Ja.
Auch finde ich reflektieren und eben, wie du sagst, wenn man es dann so elegant kann formulieren,
ja,
dann ist es wie auch am richtigen Ort, ja, oder? Dann kann man es wie auch, dann kann man auch adäquat meistens darauf reagieren.
Ja.
Oder eben man sagt, hey, es ist wirklich wichtig und jetzt fangen wir heute am 8. an, oder eben, das ja, gibt es auch.
Ja, und das finde ich halt schon geil, das ist gerade bei männlich sozialisierten Menschen, ist es halt schon noch so, dass sie der Zugang zu den Gefühlen halt nicht so da ist.
Ja.
Und dass sie dann Wut oder Frust oder Stress halt anders äußern, was beim Gegenüber dann als Druck oder genervt sein ankommt.
Ja.
Darum fände ich es mega schön, wenn man einfach das wie mehr würde üben, eben auch gerade Führungspersonen.
Ja.
Also das bin ich auch immer noch. Ich führe jetzt nicht mega viele Leute, aber sich immer wieder zu sagen, hey, sorry, da habe ich jetzt wie blöd reagiert oder ich schreibe sehr sack.
Mhm.
Was mir schon viel angekriegt, wo also wirklich so gesagt hat, hey, man ist nie sicher, bist du hässig? Und ich finde, oh nein, wenn ich hässig bin, würde ich es dir ehrlich sagen.
Mhm.
Ich wollte einfach nicht deine Zeit rauben, indem ich dir einen Roman schreibe.
Ich bin genau gleich. Und ich hasse auch Roman-Mail durchzulesen. Denke ich, was hat der viel Zeit?
Aber mittlerweile hänge ich an mich noch so eins mit freundlichen Grüßen. Ich hänge manchmal noch so Zusatzsätze an, weil ich weiss, ich meine die Leute, ich bin hässig. Aber das ist gut.
Ich gebe es manchmal, also ganz wichtige Mail gebe ich manchmal auch zum Gegenlesen.
Ja.
Denke ja, ist jetzt das eben zu direkt und zu sick.
Ja.
Ja. Muss du eben noch Leute begrüßen und.
Ja, ich hoffe, sie haben einen schönen Tag und so. Ja, genau. Ja, ja, eben, aber ja, das ist, also ich finde das ein wichtiges Feedback, dass mir Leute gesagt haben, hey, es ist schwierig für mich zum Lesen. Mhm. Vor allem, wenn man mich noch nicht so gut kennt und wie weiss, wenn ich hässig bin, dann würde ich es dir dann schon sagen.
Ja, genau.
Aber dann, also ich finde gerade das, dann hilft es. Ich kann irgendjemand, sage ich, hey, und wenn du nicht sicher bist, dann frag schnell, bist du hässig?
Ja. Ja.
Das ist, ja, und dann kann ich dir vielleicht erklären, warum jetzt das gerade so, ja.
Mhm.
Aber das hilft einfach, ja. Aber etwas, was mich noch interessieren würde, weil das hast du kürzlich in einer Kolumne geschrieben, dass du jetzt mit 52 eine ADHS-Diagnose hast.
Mhm.
Und ich habe mich da gefragt, wie das als Führungsfunktion, wie das zusammenspielt.
Mhm.
Also manchmal kann es etwas Unberechenbares haben, aber auch etwas wahnsinnig Offenes, Freies, Wildes im positiven Sinn.
Mhm. Also ich glaube, bei den Unternehmern, mit Unternehmer ist ADHS, ADS recht weit verbreitet.
Ja.
Wie du das sagst, eben, weil es etwas sehr Wildes hat, sehr etwas unstrukturiert, eben, dass man auch immer so ein bisschen auf unkonventionelle Lösungsansätze kommt.
Ja.
Manchmal merke ich auch im Team, da verdrehen sie wieder die Augen, wenn ich mit irgendjemandem so etwas total schräg komme. Aber heute kommuniziere ich es auch schon, sage ich, hey, ich bin, glaube ich, total durchgeknallt, aber ich habe jetzt das ist mir jetzt so in den Sinn gekommen.
Ja.
Und das Lustige war eben, dass ich gemerkt habe, dass sich die Fälle recht gehäuft haben innerhalb von meiner Verwandtschaft. Und dann habe ich eben gedacht, ja, das tut sich. Und dann bin ich einfach neugierig gewesen, ob ich das habe oder nicht. Aber ich bin davon ausgegangen. Also ich bin fast runter. Ich könnte eine Wette mit mir selber machen, dass ich das habe.
Aber gleich hast du geschrieben, dass es dich dann gleich noch irgendwie getüpft hat, wo es dann die Diagnose gehabt hat.
Ja, und dort merke ich dann immer, dass eigentlich so mein Herz und mein Verstand nicht immer so zusammenspielen, wie ich das gerne will.
Ja.
Auch bei dieser so Medienkrise. Ich wäre ja gerne so der toughe Manager oder der toughe Unternehmer, der sagt, hey, kein Problem, das berührt mich emotional überhaupt nicht, da laufe ich jetzt einfach durch.
Ja.
Und ich bin auch dort reingegangen zu dem lustigen Psychiater, wo ich gedacht habe, das heisst eben, sie haben die Diagnose und dann habe ich gedacht, ja, jetzt gehe ich einfach dort rein und nehme das so entgegen. Und dass mich das so dermaßen niedergeschmettert, das hat mich schon erstaunt.
Ja.
Ja, das hat mich schon erstaunt.
Also nicht, weil du, es gibt ja noch Leute, die das Tabu noch haben. Ja, genau. Aber ich habe das Gefühl, also ich habe in meinem Umfeld, ich gehe gerade am Samstag an einen an einen Anlass mit 17 Frauen und ich habe das Gefühl, von diesen 17 Frauen haben 17 vielleicht. Das, nein, ich weiß es nicht. Aber
also
es
ist, inklusive
ja,
du.
Also
du,
hey, also, ja, also mein Sohn hat eins und also ich weiß, ich habe gedacht, vielleicht mache ich irgendeine Diagnose. Ich glaube, ich habe mir mein Leben einfach recht gut so eingerichtet, dass es ungut funktioniert. Mhm. Und ich weiß, was ich kann und was ich weniger kann und was ich Lust habe und was nicht. Mhm. Aber vielleicht, ja, im Moment, vielleicht, wenn ich mal Medikamente würde ausprobieren, dann wäre es wichtig, eine Diagnose zu haben oder nicht. Aber, mhm, ja.
Und würdest du das wollen? Medikamente ausprobieren, ja?
Ja, ich glaube schon. Ja. Also mein Sohn nimmt jetzt, ja, und wir sind am Besprechen, was ihm, welches ihm nützt und welches nicht. Und ich glaube, das wäre schon mal, das würde mich schon sehr interessieren. Einfach zum mal schauen, weil ich bin mich so gewöhnt, dass mein Kopf so ist, wie mein Kopf ist. Mhm. Dass da einfach immer drei Stränge parallel laufen.
Ja. Ja.
Dass ich mich wundern nimmt, was passiert damit. Ja. Wenn, also vielleicht passiert nichts. Oder ja. Aber du hast auch Medikamente genommen, oder?
Ja. Ja, ich bin jetzt gerade bei der Dosierung, sagt man ja so,
ja,
schön.
Ja. 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 Und wie fühlt sich das an?
Das hast ja du so schön gesagt, Anni. Ich habe ja, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich schalte am Morgen wieder Fernsehen ein und dann ist einfach so ein Flimmern,
ja,
den ganzen Tag und so 2,5 Milliarden Reiz, wo so, eben so das Flimmern. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, der Fokus kommt langsam. Mhm. Und das Lustige ist ja, man weiß das ja gar nicht, weil man nichts anderes gewöhnt ist, wie du, ja, das sagst. Und mal, ich finde das schon noch, Es macht mich ein bisschen ruhiger. Es bricht auch so die emotionalen Spitzen bei, ja, mir. Gegen auf und gegen runter. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es mich jetzt wahnsinnig verändert. Weil ich frage das Team immer, bin ich heute anders? Ja. Weil ich wieder die Dosis erhöht habe. Und wenn sie immer lachen und sagen, nein.
Okay.
Das ist immer noch die gleiche. Und dann denke ich, ja. Also ist auch ein bisschen ein spielerischer Umgang, ja, finde ich.
Aber hast du das Gefühl, gerade bei vielen sagt man ja, wenn sie es haben und dann kommen sie Kinder über. Vorher hat man sich irgendwie das Leben so ein bisschen büscheln können und dann wird man maximal fremdbestimmt. Mhm. Ist das etwas, was dich auch, du das Gefühl hast, hat dich dort noch mehr draus gerissen? Einfach, dass du, ja, wie, dann die Reizüberflutung hast, die Fremdbestimmung?
Ja, also wenn ich so, darum hat es mich glaube ich auch so niedergeschmettert, weil ich, es ist komischerweise ist dann so wie mein Leben, so wie ein Film an mir vorbeigelaufen, mhm, aber so vor allem die Szenen, wo ich nicht besonders stolz gsi bin, mhm, oder wo ich mal rumgebrüllt habe oder mit den Kindern unfair gsi bin oder auch mit dem Mann oder so und wo ich heute vielleicht wie besser einordne und denkt han, wenn ich das wie früher gewusst hätte oder dann hätte ich wie für mich auch mehr Verständnis gehabt.
Ja.
Und dann hätte ich vielleicht ja, ein bisschen ruhiger oder ein bisschen fokussierter darüber nachdenkt. Ja, ich glaube, das ist das, was mich so niedergeschmettert hat.
Dort. Ja, ja. Ja, wie das ist, also kenne ich eben ein paar, die das sagen, dass man zurückschaut und einfach sieht, hey, was ist wie passiert und das spielt mit. Oder die für ewig, wir haben einen Podcast bei uns mit der Ondine Riesen, wo sie wirklich sagt, ich habe gemeint, ich sei faul und dumm.
Ja, ja.
Und irgendwann gemerkt, aha, das ist, ja, mein Hirn funktioniert anders.
Ja.
Und für andere ist es so viel einfacher, gewisse Sachen. Ja.
Und das finde ich als Tragische bei vielen ADHS- oder ADS-Patienten, eben, dass sie das Gefühl haben, oder dass ihnen auch Gesellschaftsgefühl gibt, sie sind dumm,
ja,
und sie sind wertlos. Ja. Und darum finde ich, ist es wichtig zu sagen, nein, eben, es funktioniert anders. Und die muss man wie auch anders nehmen oder anders, mhm, fördern. Und das ist... ja, auch vielleicht darum, dass es auch funktioniert oder dass man auch gerade mit dem, eben, wie auch du, kannst erfolgreich sein, mhm, oder? Also erfolgreich tut man ja immer selber definieren.
Voll, ja. 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 Finde ich mega wichtig, dass man eben definiert, genau, was erfolgreich ist. Oder? Ja.
Ja. Ja. Das heisst nicht 10 Lamborghinis oder 10 Luxusauto oder was auch immer und 5 Villen. Ja. Und das ist ja nicht immer die Definition, ja, von Erfolg oder überhaupt nicht.
Was ist es denn für dich?
Also für mich ist es auf unternehmerischer Ebene, dass wir die Media in eine unabhängige Zukunft bringen, dass man sie nicht verkaufen, dass sie in der Region bleibt. Mhm. Das ist für mich in 15 Jahren, dann sage ich, Und sie muss nicht unbedingt an die nächste Familiengeneration weiter, was schön wäre, aber was nicht. Also ich sage immer, im Mittelpunkt muss immer die Firma stehen,
ja,
und nicht die Familie. Ja. Das finde ich ganz zentral. Oder in die nächste Managementgeneration. Das wäre so das, was ich mir für zur Medien wünsche, mhm, und wo ich auch jeden Tag drum kämpfe. Und das Zweite ist, bei den Kindern sage ich immer, dass sie authentisch sind, dass sie glücklich sind. Und glücklich im Sinne von, eben, dass sie das finden, was sie inspiriert. Auch der Sohn ist jetzt in einer Lehre und hat gesagt, Arbeit eben, dass, ich habe ihn letztens gefragt, ja, wie gefällt es dir oder was machst du? Er hat gesagt, ja, ich arbeite einfach. Und ich habe gesagt, nein, arbeiten soll Freude und Spass machen, mhm, soll dich inspirieren, soll dich weiterbringen. Eben Beziehungen, Freundschaften, das finde ich extrem wichtig. Und dass ich vielleicht als Mutter mal zurückschauen kann und sagen, ich habe ein lässiges Verhältnis zu meinen Kindern, ich bin nicht die beste Freundin, ja, von meinen Kindern, das finde ich ganz schlimm.
Ja.
Entschuldigung,
ja, das, ja,
will ich das,
ja,
ganz so sagen.
Ja, definitiv, ja. Also,
findest du das auch? Ich finde das immer, dann habe ich versagt.
Also ich habe früher gerne Gilmore Girls geschaut, ja, weil ich das lässig gefunden habe, aber habe es auch total creepy gefunden zum Teil. Also nein, ich sage das oft zu meinen Kindern, dass ich, also ja, ich bin auch da, um ungemütlich zu sein und zum, ja, halt irgendwie gewisse Grenzen setzen. Und sie, eigentlich haben das ja auch recht gern.
Es ist so, genau.
Sie finden mich auch blöd. Der eine, das hat, manchmal so, ich finde, du bist eine blöde Frau, hat er schon irgendwie, glaub, mit zwei gesagt. Und hat gesagt, ja, das gehört dazu, das ist voll okay. Du wirst mich irgendwann, als Teenager wirst mich wahrscheinlich noch blöder finden.
Ja. Ja.
Manchmal bin ich blöd, das ist gut so. Und du darfst das auch so sagen zu mir, das ist alles okay.
Ich liebe das. Ja. Ja, das, aber die Rolle will ich auch sein. Ja. Und dass Kinder auch mal sagen, hey, das hast du vielleicht besser gemacht und das hast du jetzt wirklich, ja, nicht gut gemacht.
Ja, also aber, voll.
Aber dass man sich verzeiht und, ja, sagt, hey, wir haben es schön miteinander.
Ja, 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 ja. Gerade mein Sohn hat letztens irgendwie rumgeschrien und dann haben wir davon gehabt, von Emotionskontrolle und so. Und ich gesagt, du weißt schon, gell, hörst ja mich manchmal, wenn du rumschreist, schrei ich dich an und sage, hör auf, so schreien. Also, ja, es ist ja nicht so, dass ich es könnte und ganz viele Erwachsene können das, ja, nicht.
Ja.
Wir tun es alle lernen und ich finde, das hilft einfach zum, ja, ja.
Und das Dritte ist, glaube ich, dass ich vielleicht so eine verrückte, durchknallte, alte Frau werde.
Ich sage immer, ich werde wunderlich.
Ich auch.
Ja, das ist super. Ich finde, das ist ein mega schönes Ziel.
Ja, ja, genau, dass ich wunderlich werde.
Ja, ja.
Im Alter, ja.
Ja.
Ja. Ja. Das ist so. Das sind so meine Lebensziele.
Ja, das ist
und mega schön. Und mit meinem Mann irgendwie noch so ein bisschen reisen gehen.
Ja, ja. Und ich finde das schön, weißt, dass eben das Erfolg definiert. Weil wenn man von außen schaut, denkt man so, quasi führt ein Medienunternehmen und kann dort anreisen und dort an. Und aber vieles von dem, eben, was du auch machst, ist ja wahnsinnig gut. Also eben, ja, mit
99%.
Ja, eben, ja, ja.
Ist gut, ja,
ja.
Aber es ist ja, das Leben ist ja auch Anspannung und Entspannung.
Ja.
Das sagt auch meine Freundin, ja, ja, immer, die Psychologin ist. Es ist ja, und das macht ja das Leben so lebenswert, weil es halt viel, viel Unglamouröses und viel Anstrengendes gibt. Und das macht eben das Leben so befriedigend.
Ja.
Und die Leichtigkeit und die Entspannung, behaupte ich, oder bin ich überzeugt, das macht das Leben nicht befriedigend.
Ja.
Das führt einfach in Krisen hinein.
Ja. Ja. Ja, darum sage ich manchmal, ich bin manchmal wirklich wie ein dreijähriges Kind, ich gehe eigentlich dort an, wo ich Lust habe.
Mhm.
Und dort bin ich gut und dort, wo ich nicht Lust habe,
mhm,
das spürt man einfach. Und also, auch das ist natürlich ein Privileg, aber ich finde, wenn ich das schon habe, dann kann ich durch dem nachgehen und eben auch meine Kinder vorleben, dass man das machen soll, was einem Freude macht und das, was einem nicht so Freude macht. Das, eben, man muss ja das auch nicht dann perfektionieren. Also,
mhm.
Ja, mein Haushalt sieht halt so aus, wie er aussieht. Mhm. Und das ist,
mhm,
ja. Ja, nein, das finde ich mega schön.
Ja.
Also und auch als Führungsfunktion. Ich wollte mal jemanden in eine Führungsfunktion aufbringen. Ich habe gesagt, hey, ich würde dich gerne begleiten, falls du das möchtest. Und dann hat sie irgendwann aber wie gesagt, hey, ich glaube, das ist nicht das, was ich möchte. Und finde ich, das ist super, wenn du das sagst. Ich möchte etwas anderes. Ich möchte... Sie sagt, ich fühle mich wohl in dieser und dieser Situation und ich möchte wirklich weder führen, noch möchte ich viele Entscheidungen treffen. Ich muss in meiner Familie so viele Entscheidungen treffen. Dann habe ich gefunden, das ist, du kannst ja dir immer noch, in drei Jahren ist es vielleicht anders, aber wenn du jetzt in dem Moment sagst, nein, das ist nicht das Richtige für mich, dann pushe ich dich nicht in eine Direktive, wo ich finde, wo du sagst, nein, das ist, ja.
Ja und nein, aber wo ich dann Mühe habe, wenn dann viel, und das sind halt immer noch Frauen, die sagen, hey, ich will eine Familie, und diese Vereinbarkeit ist einfach nicht möglich.
Ja.
Und dort habe ich dann irgendwo Mühe, Anja, wo ich sage, okay, dann probier es doch wenigstens. Oder würde dir denn das gelusten? Oder machst es du nur, weil du das Gefühl hast, dass das Gesellschaft von dir erwartet?
Ja.
Oder das direkte Umfeld? Und das kommen dann auch manchmal so direkte Worte. Und dann denke ich, wenn doch jemand Lust hat, um das zu machen, dann schafft man das, also eben, oder nicht, man schafft es eben nicht immer jeden Tag, aber dann schafft man das auch mit einer Familie,
ja,
mit
unbedingt.
Dem ganzen Umfeld. Ja. Und dort, finde ich, lohnt sich viele Menschen immer noch vom gesellschaftlichen Druck in eine Rolle drängen, wo er schlussendlich eben nicht ihrem Naturell oder ihrem, wie soll ich sagen, ihrem Schicksal wo nicht dem Lustprinzip entspricht.
Ja, oder wie sie einfach wie sehen, es ist, also das Gefühl haben, es ist einfach gar nicht möglich. Und das dann, wo ja, also bei ihr bin ich jetzt ganz sicher, das ist wirklich ein sehr selbstbestimmter und starker und reflektierter Entscheid, aber bei anderen, die dann etwas wollen und wie einfach merken, es geht nicht, und lustigerweise dann plötzlich, aber dann trennen sie sich irgendwann als Paar dann geht es. Und dann werden sie so richtig hässig, wie sie sagen, hey, ich hätte eigentlich schon so lange wollen, meinen beruflichen Traum auch verwirklichen. Als Paar ist es aber nicht gegangen.
Ja.
Und nach der Trennung ist es gegangen. Dass er plötzlich mehr Verantwortung übernimmt.
Ja.
Oder auch, ich kenne es also umgekehrt schon, dass er sagt, ich wollte eigentlich etwas anderes. Und sie sagt, aber das geht nicht bei uns. Was denken denn die anderen als... Und ja.
Nein, das kenne ich schon auch.
Ja. Aber für dich ist das ganze Führen, das ist wie gar nicht zur Debatte gestanden. Du hättest auch können sagen, hey, ich sehe bei meinem Vater, wie streng das ist. Ich bin gerne ambitioniert, aber ich möchte nicht noch führen.
Nein, ich habe einfach nicht gerne schiffen auf mir.
Ja.
Nein, ich finde das etwas wahnsinnig Lästiges, wenn mir jemand sagt, was ich muss machen.
Aber ich finde es sehr ehrlich. Weißt du, normal ist, man sagt, ich tue gerne austauschen. Und so. Nein, du bist sehr gerne Chefin.
Ja, weil ich bestimme. Ich mag nicht, wenn ich bestimmt werde, muss ich sagen. Ich bin aber auch nicht kritikresistent, überhaupt nicht.
Ja.
Aber ich habe nicht gern ob mir Leute.
Ja.
Das finde ich einfach blöd.
Was aber lustigerweise ja sehr lange gehabt hast. Also, so lange war ja dein Vater eigentlich oben dir.
Ja, das habe ich schon mühsam gefunden.
Ja. Ja.
Darum haben wir auch so viel Krach miteinander. Weil ich gefunden habe, irgendwann musst du einfach gehen.
Ja.
Also das habe ich auch mal sehr einen guten Satz gelesen, dass man auch als Nachfolger muss stossen. Also stossen im Sinne von, dass man mir muss sagen, hey, ich bin parat und jetzt ist der Weg frei, jetzt mache ich mir, jetzt bahne ich mir auch den Weg irgendwo mit eigenen Ideen und mit eigenen Strategien. Und dann, das Schwierigste habe ich dann schon gefunden, den Konflikt dann mit dem Vater zu suchen.
Ja.
Also das ist, und den Konflikt auch zu führen.
Ja.
Weil die sehr patriarchal unterwegs gewesen sind.
Ja. Ja, und es sind wie zwei Ebenen, oder? Die berufliche und die private. Kann man das trennen?
Nicht immer, nein, das kann man nicht immer trennen, und vor allem, also bei dem ersten Konflikt habe ich auch nie, also der erste Konflikt war ja, der erste grosse, wo ich gesagt habe, dass ich mich entschieden habe, zum Psychologie studieren, weil es eigentlich nur zwei Wege hat, also Ökonomie oder Jus.
Ja.
Und alles andere ist eigentlich kein Studium.
Für ihn kein Studium gewesen, ja.
Und das, dort habe ich gewusst, also das weiss ich noch bis heute, wo ich in der Stube gestanden ist, wo er gestanden ist und wo meine Mutter gestanden ist. Also das ist mir so eingefahren, und ich hatte auch dort das Gefühl gehabt, okay, entweder ist das jetzt die End, also wirklich, das ist existenziell, das Gefühl ist so, ein wirkliches Gefühl kann ich sterbe.
Ja.
Das ist wirklich, ich denke, entweder überlebe ich es oder überlebe es
nicht. Also weil er so hässig war, oder weil du einfach dich so stark dagegen gestimmt hast?
Nein, ich glaube, weil ich gespürt habe eigentlich, dass ich ihm jetzt eine riesen Enttäuschung, es wird für ihn eine riesen Enttäuschung sein. Und werde ich dann noch sein Mädchen sein?
Ja.
Weil ich ja immer so ein bisschen eine Prinzessinnenrolle.
Ja.
Nein, ich glaube mehr, das ist, wird er mir eine Art verstoßen.
Ja.
Aber ich habe ja gewusst, dass er mich nicht, also,
ja, aber für gleich. Also das kindliche Gefühl, das Existenzielle ist ja gleich da.
Genau. Und das ist, Aber das war immer auch etwas Grossartiges gewesen. Wir haben immer am Abend uns dann irgendwie ein Glas Wein zusammen. Also es ist wirklich etwas, die Ambivalenz, mhm. oder der Kampf und gleich das Vatersein. Und er war gleichzeitig mein grösster Förderer gewesen.
Ja.
Das ist eine unglaubliche... Und ich merke das ja heute auch bei meinen Kindern, dass man eigentlich das Beste will für Kinder. Mhm. Nicht? Und dass man dann auch manchmal versucht, die eigenen Erwartungen, Wünsche und sagt, nein, der andere Weg wäre eigentlich der bessere. Aber wie auch muss lernen, zum Loslassen.
Ja.
Und da kommt das Verständnis erst heute und gleich sagt man, hey, das sind meine Kinder, oder die lieben über alles. Und ja. Weiß nicht, wie das bei dir war, Anja. Auch so ein bisschen die implizite Erwartung, aber im Sinne von, ich will das Beste für euch.
Ja, also beim Elternhaus, ich glaube, ich habe das halt wahnsinnig schon mitbekommen, das Lusttriebene, dass ich habe 10 Jahre studiert und nicht abgeschlossen.
Hast du studiert?
Germanistik.
Ja, schön.
Ich has, aber ich bin nicht wohl gewesen an der Uni. Im Gegensatz zu dir, du hast es geliebt. Ich has,
und warum bist du nicht wohl gewesen?
Es war mir zu wenig praxisorientiert. Gewesen. Und ja. Ich habe gleichzeitig mit dem Studium angefangen, wie ich bei der NZZ angefangen habe. Und ja. Das eine war arbeiten, gewesen, machen. Und ich habe mit wahnsinnig vielen Professoren vor allem gestritten über Semesterarbeiten. Aha. Weil ich immer gefunden habe, das muss doch etwas sein, was man lesen will. Mhm. Und die haben gefunden, nein, das ist das Regelwerk, das du musst einhalten musst. Mhm. Und dann haben wir immer gestritten, weil ich gefunden habe, ja, aber ich produziere doch nicht einfach 40 Seiten für die Schublade. Ja, darum... bin ich dann nicht so beliebt gewesen. Und auch sonst, ich habe mich einfach wie so, ich habe mich nicht wohlgefühlt in so Kreisen, wo man möglichst viele Fremdwörter raushaut und nicht kann, oder ich bin damals in diesem Alter noch nicht so gewesen, dass ich mich hätte können verletzlich zeigen und sagen, ich komme einfach gar nicht raus, was redet ihr alle von Nietzsche und was ist jetzt mit, also ich habe wie versucht, dort sehr fest eine Rolle zu spielen und ich habe mich bei eingeschüchtert und konnte das nicht überwinden. Und irgendwann habe ich dann gefunden, also bei der Arbeit komme ich habe mehr Spass, ich komme mehr ja, wie so Akzeptanz über. Also habe ich mich auch auf die Arbeit, und Geld komme ich auch noch über, also ja.
Ja, das ist ein super Job bei der NZZ, nicht?
Das war mega lässig.
Das ist ja. Aber ich habe das ein bisschen ähnlich gehabt. Also, ja. Wenn ich das darf, mein Psychologist, und manchmal war es einfach zu elitär gewesen, yeah. Zu viel Elfenbein. Und dann bin ich habe ja das Lehrseminar gemacht, dann bin ich Primarschule gegangen, also vikarisiert. Und das hat mich auch wahnsinnig auf den Boden gebracht. Und manchmal habe ich gedacht, hey, diese zwei Welten ist unglaublich schwierig zum Zusammenbringen.
Yeah.
Und, oder Aufträge erfassen bei der Publizität. Also, das habe ich gefunden, das finde ich cool, dann weiß ich, was ich am Abend gemacht habe. Yeah. Und manchmal das elitäre Zeugs da, ich habe es auch nicht verstanden.
Ja. Also, wobei ich eben jetzt mittlerweile denke, wir sind doch alle unsicher gewesen, alle in diesem Hörsaal,
ja.
Aber man hat es halt nicht zugegeben. Und das finde ich wie schade. Darum, also ich kann gut sein, dass ich irgendwann mal wieder an die Uni gegangen.
Okay.
Einfach, also eben, wenn ich dann alt und wunderlich bin, dann bin ich dann so, ja genau, ich könnte dann in die Vorlesungen hocken. Weil das Lernen interessiert mich und begeistert mich, aber ich glaube, dort ja, also die Verunsicherung, das ist wie schade. Dass man dort nicht hätte können, alle zusammen zugeben, dass man eigentlich nichts weiss. Das finde ich jetzt, gerade wenn wir es von Führungspersonen so haben, so mega schön. Oder auch von Frauen, die ganz unterschiedlich erfolgreich sind in ihren Sachen. Dass man kann zusammensitzen und sagen, immer noch, dass wenn ich irgendetwas mache und denke, dann sagt mir ein Auftraggeber, das hast du jetzt super gemacht. Und dann finde ich so, hä? Ich habe ja einfach etwas gemacht. Aha. Oder ich bin ja einfach zuverlässig. Das reicht offenbar schon. Das kenne ich so viel, dass ich das schön finde, dass immer noch Leute sagen, die eine Karriere gemacht haben. Und dann fangen sie an einem neuen Ort an und denken, jetzt merken die dann gerade, dass ich das alles gar nicht kann.
Ich habe das Gefühl, ja. Manchmal noch.
Eben, es ist so das Imposter-Syndrom, genau. Ich finde, das ist so schön, wenn man das miteinander teilen kann. Oder einfach sagen, ich bin mega unsicher und ich weiß nicht, was machen. Oder ich habe Kritik bekommen und sie tüpft mich mega fest und ich weiß, ich müsste drüber stehen, etc. etc. Aber ich stehe halt nicht drüber.
Mal, bei gewisser Kritik stehe ich heute.
Ja.
Also vor allem, wenn es steht, liebe Susanne, E-Mail und dann steht irgendwie, ich wollte dir schon immer, ich meine es nur gut mit dir,
ja,
also
das,
die ersten
ja.
Sätze. Ja. Und ich will dir aber mal die Wahrheit sagen, dann mache ich mir heute schon an, wo ich sage, delete.
Ja.
Oder wo ich einfach zurückgeschrieben habe, Entschuldigung, das verlogene Mail
ja.
oder deine verlogene, also am liebsten mache ich es heute mit dem Vier-Augen-Prinzip, dass ich dem Vater gerade ins Gesicht sage. Nein, von gewissen Leuten lohne ich mich nicht mehr kritisieren.
Ja, das ist aber mega cool.
Das
ist
hast du das nicht auch?
Mal, also, ich glaube schon. Aber ich kann natürlich, gell, ich bekomme natürlich weniger Kritik über. Jetzt so in dem, du bist ja die Ombudsstelle quasi.
Mhm.
Ja, mal eigentlich schon. Aber es gibt dann wie Sachen, wo ich wie merke, jetzt mehr so im persönlichen Austausch oder wo mir jemand wie sagt, das finde ich, habe ich nicht cool gefunden von dir, dann tippt es mich eher. Aber wenn wildfremde Leute einfach sagen, du bist doof wegen dem und dem oder eben, das wollte ja. ich dir schon lange, ja, ich meine es nur gut mit dir oder nur eine Anregung, mhm. ist okay. Mhm. Aber dort hilft mir, dass ich wirklich weiss, das erzählt ja mehr über die Person, die das schreibt, als über mich. Oft.
Aber mir ist das früher immer, habe ich das extrem ernst genommen.
Okay.
Ist das bei dir nicht gewesen?
Mal, ich glaube schon, aber dort hat mir wirklich ein leider verstorbener ehemaliger Ressortleiter Sport von der NZZ, der hat mir das extrem gut können nehmen.
Mhm.
Weil ich angefeindet worden bin und hat wie so gesagt, schau, bist bei dir und bei deiner Meinung. Und schau, dass niemand angreifst. Also eben mach Vier-Augen-Prinzip, dass du nicht aus Versehen jemandem ans Bein bisselst.
Mhm.
Aber sonst, ja. Und gell, je nach Zyklus, je nach Sonstverfassung, natürlich tüpft einem dann wieder etwas, wo du denkst, ich bin so ein schlechter Mensch und überhaupt.
Ja.
Aber mehrheitlich geht's. Und auch dort helfen mir eine Chatgruppe mit diversen Frauen, wo wir genau so Sachen einfach besprechen.
Ja. Ja, das stimmt. Das hilft mir auch. Das ist dann so. Aber ich habe auch müssen lernen, wie... Nicht mal arrogant oder ein Arschloch. Also Entschuldigung. Nein, wirklich manchmal einfach so ein bisschen den Macho raushängen.
Ja.
Ganz selten. Und das sage ich den Frauen manchmal auch oder den Männern. Manchmal müssen sie einfach ganz klar Grenzen setzen. Manchmal müssen sie einfach auch ganz arrogant.
Ja.
Oder das hilft mir einfach. Ja. Ganz klar sagen, hey, so nicht.
Ja. Ja, das hat mir letzte Freundin gesagt, weil ich irgendwie in einem Konflikt habe erzählt und hat sie gesagt, warum willst du immer, dass du der anderen Person nicht wehtust?
Mhm.
Und ich gesagt, ja stimmt. Und dann hat sie gesagt, also du, hast jetzt, du willst eine klare Grenze setzen und ja, die wird der anderen Person vielleicht wehtun, aber sonst tust du dir weh. Also setz jetzt die Grenze und notfalls, wenn sie nicht respektiert wird, dann setz sie halt gemein. Also gemein im Sinne von klar und mit lauten, präzisen Worten.
Ja.
Nein, ich denke eben so, das ist schon auch das, vielleicht ist das auch unsere Sozialisierung, dass wir manchmal sagen, ja, wir wollen schon Grenzen setzen, aber auch, wir wollen sie nicht setzen.
Ja, ja. Und dort bin ich heute viel klarer. Ich mache es auch nicht über Social Media, also ich mache es nicht über Social Media, das finde ich das Schlimmste.
Ja.
Am liebsten mache ich es heute unter dem Vier-Augen-Prinzip. Ja. Wenn ich dann die Person irgendwo sehe und dann gehe ich her und dann, oder am Telefon habe ich einem auch schon mal gesagt, dass ich ein Arschloch.
Ja.
Also, und das ist dann auch so befreiend.
Ja.
Dann auch richtig platziert, wo ich denke. Das ist auch tiptop gemacht.
Ja. Das ist aber schön, wenn man sich dann auch loben und sagen kann, bravo, heute habe ich jemandem gesagt, er ist ein Arschloch. Ja. Nein, aber das ist doch schön.
Ja,
das
ist, ja, aber da muss man mir schon extrem an Karre fahren.
Ja.
Ja. Und dann auch ungerecht an Karre fahren.
Ja.
Aber dann finde ich, darf man, wie du sagst, darf man auch den Vatergrad zurückgeben.
Ja.
Dass es über dermaßen kapiert.
Ja. Ja, aber eben darum finde ich das manchmal so über etwas im Stehen und total im Lot antworten haben. Manchmal ist das einfach nicht möglich.
Nein.
Und es ist auch voll okay.
Es ist auch nicht adäquat.
Ja. Und das ist ja, voll. Und jetzt sind wir auch wieder bei dem höheren Anspruch an uns selber.
Ja.
Das müssen wir dann auch noch. Wir müssen irgendwie können uns im Job behaupten und unsere Ambitionen verfolgen und immer total Kontenance bewahren, wenn wir angegriffen werden.
Mhm.
Das ist nicht realistisch. Ja.
Ja, aber ich muss dann immer lachen, weil auf die einen Seite in der Erziehung kann man ja nicht immer Kontenance, oder zumindest die.
Nein, ich kann nicht.
Also, wenn das Kind dann gerade über die Straße springen will, wenn irgendwie eine 50er Straße ist, dann gibt es auch mal einen Brüller, oder?
Ja, voll.
Und dann denke ich auch immer, wieso mit den Frauen sonst immer Kontenance? Also, und die Männer eben, die Männer, das haben wir vorne draussen gehabt, die Männer hauen dann manchmal auf den Tisch und sagen, hey, Jungs und so nicht, Mädels.
Ja.
Und das finde ich, dürfen die Frauen, sollen die Frauen auch machen.
Ja.
Sagen, hey, so nicht.
Ja.
Habt ihr da irgendetwas überlegt? Ja. Entschuldigung.
Ja, das ist mega cool. Ja. Und je mehr das dann auch positiv gewertet wird oder vielleicht nach einer Sitzung oder so mal dann zu jemandem hingehen und sagen, hey, das finde ich mega cool, dass du da so klar gewesen bist. Mhm. Das hilft dann auch, um halt bestärken, das ganze Team, es ist wirklich erlaubt und gewollt. Mhm. Ich würde nur gerne zum Schluss noch darauf kommen, wie du sagst, eben du, das ist dir ein mega Anliegen, dass auch mehr Frauen sich in Führungspositionen wagen und sich behaupten. Was sind denn die Tipps, wo du könntest sagen, hey, das hilft jetzt aus deiner Erfahrung heraus oder das, was du willst anstossen?
Was mir sicher geholfen hat, dass mein Vater wirklich also innerhalb von der Somedia immer so ein bisschen mein Schutzengel war. Also, dass ich immer auch Leute um mich herum hatte, die an mich geglaubt haben, die mich gefördert haben und die mich auch ein Stück weit wahnsinnig, also mein Vater hat mich auch wahnsinnig herausgefordert, aber auch immer sehr geschützt. Mhm. Und wie du das auch gesagt hast mit deinem Ressortleiter, ich glaube, dass man sich die Netzwerke auch schafft, innerhalb auch von der Unternehmung und schaut, kriege ich die Förderer her, weil das ist ja bei anderen Führungskräften männlich, weiblich nicht anders, ja. Oder? Dass man sich wirklich die Netzwerke schafft, schaut, dass man gefördert wird, dass man einfach auch, dass man, finde ich, viel Zeit, viel Leidenschaft auch in die Ausbildung investiert, an sich selber glaubt, das merke ich bei den Frauen, ist immer noch so ein bisschen Tabuthema. Auch wenn man denen häufig ein Kompliment macht, dass sie sagen, ah, nein, das bin gar nicht ich, das Team oder irgend so etwas. Oder wenn man sie vernetzen will als Führungskraft mit anderen Externen, dass sie sagen, ja, was kann ich deren anderen Führungskraft einfach bieten. Ja. Oder? Also da bin ich heute auch viel strenger. Letzthin hatte ich so eine Situation, wo ein Junge mich gefragt hat, du, kann ich mich vernetzen mit Externen? Dann habe ich das gemacht und dann hat sie mir eben gesagt, ja, aber was habe ich dir jetzt bieten? Dann habe ich wirklich so spontan gesagt, so, jetzt hau dir eins oben runter. Nein, weißt du, Anja, heute bin ich so zum Teil ungeduldig, dass ich sage, hey, aber wieso vernetze ich dich, um dich bloßstellen? Ja. Oder? Nein, ja. Weil du super bist, weil du fähig bist und ja, dass man dort sich ein bisschen, wie soll ich sagen, ehrlicher gegenübersteht und sagt, hey, eben, wie du sagst, das kann ich und das kann ich nicht. Ja. Aber da bin ich erfolgreich und das habe ich jetzt gut gemacht. Ja. Und manchmal, dass man vielleicht auch nicht so viel überlegt. Also, dass man manchmal einfach sagt, wenn man eine Chance bekommt, dass man sagt, okay, das packe ich jetzt, das mache ich jetzt. Oder jetzt stehe ich auf die Bühne und jetzt zittern halt meine Hände oder zittert halt meine Stimme, aber jetzt präsentiere ich da etwas. Ja. Und da sind Frauen halt, da muss man sich schon noch manchmal 200 Mal bitten. Ja, ein bisschen mehr Improvisation. Ja, ja. Also, ja, die Chancen packen. Oder eine, wir hatten letztens so ein lustiges Gespräch gehabt. Wir sind so drei, sage ich mal, älter, also nicht, also so mittelalterliche Frauen gewesen, eine ganz jung. Dann hat sie gesagt, das regen sie immer so auf, dass sie Frauenquote sagen. Die Männer sagen ihren Namen, sie werden jetzt hineingewählt, weil sie Frauenquote sagen. Da habe ich gefunden, ich finde das super. Immer wenn mir jemand sagt, du bist Frauenquote, sage ich, ja, ich komme selbstverständlich. Weil mein Vater hat mir das so austrieben, er hat gesagt, weil ich das auch immer gesagt habe, ich will nicht wegen der Quote gewählt werden. Ja. Er hat gesagt, scheiss dreckig aus, du gehst jetzt dort rein, auch wenn du Frauenquote bist. Ja. Weil reinkommen ist das eine, aber die Leistung bringen ist das andere. Ja. Oh, und dann zählst du.
Ja.
Und ich glaube, dass dieser jungen Frau haben wir das jetzt auch gründlich austrieben.
Ja, nur so kannst du etwas verändern.
Genau.
Mit nicht reingehen kannst du nichts verändern.
Nein.
Ja. Ja. Aber dann würdest du auch empfehlen, wenn jetzt irgendjemand sagt, irgendeine hat Ambitionen und denkt, ich möchte etwas erreichen, dass sie vielleicht einer Person, die das schon erreicht hat, anruft oder ein Mail schreibt und sagt, könnten wir uns treffen? Könnten wir uns mal vernetzen?
Ja. Mhm. Und das machen die Frauen, also die Männer machen das viel offensiver. Mhm. Oder auch bei den Netzwerkanlösen. Können auch Männer zu mir und sagen, du könntest mich mit denen und denen vernetzen. Ja. Und die Frauen stehen dann manchmal so noch ein bisschen verdruckt im Eckli, anstatt dass sie sagen, hey, Susanne, oder anschreiben oder sagen, hey, ich brauche jetzt den und den Kontakt, hilf mir.
Ja.
Da muss man viel offensiver sein. Ja. Und mir hilft ja so gerne.
Eben gerade wollte sagen, wie so oft, was kann ich denen dann bieten? Vielleicht einfach nur, dass die andere Person das Gefühl hat, hey, so cool, weil eben man hat ja immer das Gefühl, das, was man macht, ist mega banal.
Mhm.
ah, mein Wissen bringt jemand anderem etwas.
Genau, ja.
Das ist, ja, die meisten Menschen helfen eben eigentlich gerne und geben gerne Tipps.
Ja. Ja, also ich kenne niemanden, wo, oder niemanden, der eigentlich nicht gerne hilft.
Ja.
Das macht ja Freude, um die nächsten Generationen Männer wie Frauen reinzubringen. Ja. Also es ist ja auch gesellschaftliche Verantwortung.
Ja.
Das
ja,
ist
total.
Ja. Nein, da dürfen sie schon noch ein bisschen Schittli drauf haben.
Ja, sehr gut.
Ja.
Ja. Hey, danke viel mal.
Danke dir vielmals.
Das war sehr schön. Und ich freue mich schon auf die wunderlichen...
Ja, was studieren wir? Das habe ich dir noch fragen.
Hey, ja, das müssen wir dann schauen. Also ich habe eigentlich, also Neuropsychologie würde mich wahnsinnig interessieren.
Mache ich mit.
Okay,
das ist gut.
Mal ehrlich, jetzt magst du nicht mehr zuhören, gell? Aber wenn du uns noch lesen oder sehen willst, dann findest du uns auf mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.